Halleluja. Vater, ich danke dir für einen neuen Morgen. Danke für deine Liebe, die ausgegossen ist in unser Herz. Danke, dass wir ja Schafe sind, die deine Stimme hören, dass wir dich kennen dürfen, Jesus. Dass du unser Herr bist, dass du unser Kapitän bist, dass du weißt, wo es hingeht. Herr, du hast das Beste für uns. Und du trainierst uns, du schulst uns in Geduld, im Warten, auf deine Stimme zu hören, auf dein Go zu hören. Herr, ich liebe es, wenn deine Ampel rot ist und ich liebe es, wenn deine Ampel grün ist, weil besser geht es nicht. Vater, und ich bete, dass wir lernen, wenn die Ampel rot ist, nicht ungeduldig zu sein, nicht wütend zu werden, sondern zu sagen, es ist gut, wenn die Ampel rot ist, weil Seitenverkehr kommt. Vater, und keiner von uns will einen 40-Tonner reinrammen, wir haben es gerade gehört als Zeugnis. Wir wollen keinen Unfall haben, auch im Geist nicht, sondern wir wollen losfahren, wenn es grün ist. Und wir dürfen losfahren, wenn es grün ist. Vater, lehre uns, schule uns, diese geistige Ampel zu erkennen, wann es heißt fahren und wann es heißt stehen. Vater, und das wird uns zum Besten dienen, es wird uns ein Segen sein. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Halleluja. Amen. Halleluja. Ja, die Predigt von letzter Woche beschäftigt mich auch noch sehr. Ich glaube, Jesus führt uns in eine Tiefe wie noch nie zuvor. Merkt ihr das? Die letzten paar Monate, die Predigten, die haben unheimliche Tiefe. Und ich merke so, ja, wir sind in einer verrückten Zeit, die Menschen werden immer verrückter. Ich habe mir die letzten Tage, ich mache mir manchmal die Mühe, so ein bisschen in der Welt zu recherchieren, da kann man vieles lernen. Ihr kennt wahrscheinlich alle Linkin Park, die Gruppe, kennt ihr noch? Der Sänger hat sich ja umgebracht. Und wenn man die ganzen Texte mal anschaut, ich habe mir mal die Mühe gemacht, einige LPs von den Liedern die Texte anzuschauen, da siehst du schon einen roten Faden an Depressionen. Und eigentlich jedes Lied und jeder Text von denen, die auch Welthits geworden sind, siehst du diese Ohnmacht, die Verzweiflung, den Hass auf Gott, die Angst, die Todessehnsucht in jedem Lied. Ah ja, eigentlich war das vorprogrammiert. Ja, und ich will nicht sagen, dass es gut ist oder dass es toll ist, überhaupt nicht. Ja, ihr wisst, jeder Mensch, der nicht als Opa oder Oma alterssatt, als ein alter Mensch mit Lebenssatt, wo sagt, ja, jetzt bin ich bereit zum Gehen, stirbt, ist vor seiner Zeit gestorben. Gott hat den Wunsch, dass jeder Mensch alt wird und dass er dann merkt, ja, jetzt ist gut, mein Leben war erfüllt, ich gehe gerne. Das ist Gnade, oder? Und jeder, der früher stirbt, dann habe ich zum Heavy Metal, auf so einer Heavy Metal Seite eine Seite angeguckt, die total satanisch ist, wo der Sänger auch voll zugibt, dass sie Satanisten sind. Und da habe ich gedacht, das ist schon irgendwie krank, diese Welt. Das müsst ihr euch vorstellen, wie die Eltern, die ein Kind haben und das Kind wird umgebracht. Und irgendwann lernen die Eltern den Mörder kennen und fangen an, den anzubeten. Das ist, was sie mit dem Teufel tun. Der Teufel ist ein Mörder von Anfang an, das lehrt uns die Bibel. Und dann werden sie Teufelsanbeter, weil sie nicht wissen, wohin mit ihrem Schmerz. Und das ist der größte Trick des Teufels, dass er die Leute in der Welt immer wieder reinlegt und sagt, Gott ist böse und ich bin gut. Gott hat dein Kind umgebracht, er hat nicht geholfen, er hat nicht eingegriffen. Ihr wisst ja, wie das ist, ne? Gott sagt, bitte, und dann empfängst du. Weil die meisten Leute beten nicht. Aber wenn dann was passiert, dann ist immer Gott schuld. Und das ist schon interessant. Aber Gott ist Gnade, Gott sei Dank. Und Gott sei Dank weiß ich habe in meinem Leben Jesus. Kennt ihr die Gruppe Omp noch? War so eine satanische Band. Der Typ sang mit so einem Priestergewand und in einem Lied, wo ich das zum ersten Mal gesehen habe, mir schlecht geworden. Körperlich schlecht, wo ich dachte, Alter, wie ist denn der drauf? Und dann kamen Kinder vor in diesem Video und dann wurden ihre Gesichter zu Dämonenfratzen, also richtig widerlich. Und er hat sich jetzt bekehrt, vor kurzem, also letztes Jahr, glaube ich, oder vorletztes Jahr. Und wenn man so seine Geschichte liest, ist es super interessant. Er ist Kroate, in Deutschland aufgewachsen, hat ein schlechtes Elternhaus gehabt, viel Schläge bekommen und geriet auf die falsche Bahn und seine ganzen Lieder, auch die Texte, alles Hass gegen Gott. Und da merkst du, es ist eigentlich Seele pur. Die Seele dreht durch, die Seele weiß nicht wohin mit dem Schmerz. Dann werden so Lieder gesungen oder noch der finnische Sänger Him, kennt ihr den noch? Ja. This life is ain't worth living, das Leben ist nicht wert, dass es gelebt wird. Lauter solche Sachen, ne? Das Lieblingslied aller Selbstmörder mittlerweile, seit es auf dem Markt ist. Also unfassbare Dinge und da merke ich immer wieder, wow, Jesus, ich bin so dankbar, dass du in mein Leben gekommen bist, weil keiner von uns war besser als diese Leute, keiner von uns war irgendwie schlauer, sondern die Gnade Gottes und die Liebe Gottes kam in unser Leben und Gott sei Dank fiel sie auf den fruchtbaren Boden. Ne? Gott sei Dank haben wir Ja gesagt und da merke ich immer wieder, wow, diese Leute brauchen Jesus, diese Welt braucht Jesus. Die brauchen das Evangelium, sie müssen Jesus kennenlernen, der alle Wunden heilt und der alles wiederherstellen kann. Amen. Halleluja. Jetzt schauen wir uns mal was an, was sehr interessant ist in Lukas 4 ab Vers 1. Und da heißt es, Jesus aber voll Heiligen Geistes, sag mal voll Heiligen Geistes, kam zurück vom Jordan und er wurde vom Geist in der Wüste umhergeführt. Jesus wurde vom Heiligen Geist in die Wüste geführt. Ihr wisst, überall wo Wüste ist, ist Satan. Satan ist der Herr der Wüste. Er ist der Meister der Wüste. Die Wüste ist leer, ist trocken, ist lebensfeindlich. Es gibt nichts zu trinken, nichts zu essen. Die Wüste ist kein Ort, wo Menschen oder Tiere sich wohlfühlen. Da herrscht der Tod an jeder Ecke. Und der Heilige Geist führt ihn dahin. Und dann ist mir beim Lesen die Woche was aufgefallen, was mir noch nie zuvor aufgefallen ist. Da heißt es, und 40 Tage lang von dem Teufel versucht. Ich dachte, man hat 40 Tage gefastet und dann kam der Teufel. Nein, der Teufel hat ihn 40 Tage lang versucht. Melli hat mir heute erzählt, dass heute Nacht hat sie Besuch gehabt von Mr. S. Ich habe das ja permanent immer wieder. Und ich kann nur sagen, wenn ich dann irgendwie aufwache oder irgendwie dann wieder raus bin aus der Begegnung, dann bin ich so erleichtert, weil dieses Wesen so unfassbar böse und widerlich ist. Und Jesus hatte 40 Tage mit dem Teufel Kontakt. 40 Tage. Leute, das ist lang, hä? 40 Tage. Und wir lesen nicht alles, was in den 40 Tagen passiert ist, aber wir lesen drei Sachen, die der Teufel mit ihm macht, da am Ende dieser 40 Tage. Und das ist sehr interessant. 40 Tage lang von dem Teufel versucht zu werden. Und er aß nichts in diesen Tagen. Jesus disziplinierte seinen Körper. Das ist Disziplin, das Fleisch unter die Kontrolle zu kriegen vom Geist, das ist Fasten. Fasten tut man nicht, um Gott zu gefallen. Gott gefällt dein Fasten nicht. Der braucht es nicht, sondern du fastest immer für dich. Fasten ist für dich. Ist auch nicht wie bei Moslems, dass man dann nachts isst. Das ist ja ein Schwachsinn. Das ist kein Fasten. Fasten heißt nichts essen. Wie viel ist nichts? Gar nichts. 40 Tage lang geht es? Ja, das geht. Das funktioniert. Trinken, 3 Tage, dann bist du tot. Aber 40 Tage Fasten geht. Dein Körper schafft es. Und du kommst da in eine Sphäre hinein, wo du eigentlich befreit bist von allem Ballast deines Fleisches. Ja, ihr wisst, der Essen, Trinken, Sex und was dein Körper alles will, das ist da komplett runtergefahren, weil dein Geist regiert übers Fleisch. Jesus weiß es. Und er wusste, ich kann den Teufel nicht im Fleisch besiegen, sondern nur im Geist. Und deswegen fastete er. Ja, nicht, dass ihr denkt, wir fasten und dann machen, da freut sich der Papa im Himmel. Nein, sondern es geht um dich. Und wenn du weißt, wow, ich brauche so eine Zeit, dann mach das. Und er aß nichts in diesen Tagen. Als sie ein Ende hatten, hungerte es ihn. Warum steht da am Ende hungerte es ihn? Warum nicht während? Weil der Geist stärker ist als das Fleisch. Wenn du voll im Geist bist, dann spürt dein Körper zwar Hunger, aber es ist nicht ein Hunger, der dich dann kontrolliert, sondern du kontrollierst den Hunger. Aber das ist ein anderes Thema. Ich will nicht über das Fasten predigen, nur kurz so ein bisschen als Einleitung. Und als es ihn hungerte, kam der Teufel zu ihm und spricht zu ihm. Und wir haben hier drei Versuchungen, mit denen der Teufel an Jesus herantritt. Und wir werden uns jede einzelne Versuchung genau anschauen, weil sie sehr viel beinhaltet. Der Teufel aber sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn? Seht ihr? Er sagt nicht, du bist Gottes Sohn. Das war nämlich kurz davor, als Jesus anfing zu dienen. Ihr wisst ja, ein jüdischer Mann durfte erst mit 30 Jahren geistlich dienen. Davor hat niemand was von ihm angenommen. Deswegen musste Jesus 30 werden, bevor er in dieser Gesellschaft etwas zu sagen hatte. Und ihr wisst, wir haben hier eine Situation, wo Jesus anfängt, in seinen Dienst zu gehen. Der Heilige Geist kommt als erstes sichtbar auf ihn und der Vater sagt was? Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Okay? Er empfing, nachdem er sich körperlich taufen ließ am Jordan, kam der Heilige Geist auf ihn, er empfing die Wassertaufe, die Geistestaufe und dann fing sein Dienst an. Und gleich danach, sofort, führte der Heilige Geist ihn zu dem, der sein größter Widersacher ist, der Teufel. Und da ist die Situation jetzt, der Teufel kommt auch gleich, er lässt sich nicht zweimal einladen. Und er sagt zu ihm, bist du Gottes Sohn? Er nimmt ein wenig Wahrheit und streut ganz viel Zweifel rein. Oder versucht es. Kennt ihr das bei euch? Wenn du wieder irgendeinen Mist gebaut hast oder irgendwie versagt hast und du willst Christ sein und du willst Pastor sein, wie oft ich diese Stimmen höre. Und du willst dies sein und du willst das sein. Ich will nicht, ich bin's. Amen. Du kannst mal zu Prinz Charles gehen und sagen, und du willst Prinz Charles sein? Da würde er sagen, jo, ist so. Steht gar in meinem Ausweis. In meiner Geburtsurkunde steht Prinz Charles, Sohn von der Königin. Zukünftiger König von England. Wenn es vielleicht noch klappt für ihn. Aber er versteht das Prinzip. Er sagt nicht, oh, gute Frage. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Bin ich's oder bin ich's nicht? Zweifel nimmt dir jede Power. Auch gegen den Teufel zu kämpfen. Wenn du Angst vor ihm hast. Vor Jahren hat Gott mir gesagt, Thomas, wenn du keine Angst mehr vor mir hast, vor dem Vater, hast du keine Angst mehr vom Teufel. Stimmt das? Ja, wenn du die Angst vor Gott verloren hast, das dauert beim einen länger, beim anderen langsamer, hast du keine Angst mehr vom Teufel. Wenn du weißt, der Vater steht zu 100% hinter mir mit dem ganzen Himmel, was will dann der kleine Mr. S. noch? Er hat keine Chance. So, und er kommt hier und sagt zu ihm, bist du Gottes Sohn, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Interessant, oder? Sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Wäre das passiert? Ja, natürlich wäre das passiert. Jesus spricht und es wird. Wir haben letzte Woche gelernt, alles wurde geschaffen durch wen? Durch Jesus Christus. Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Es war nicht die Sonne. Es war Jesus, der kam und die ganze Schöpfung umsetzte zusammen mit dem Heiligen Geist. Wenn Jesus zum Stein gesprochen hätte, wäre der Brot, wäre der Brot geworden. Aber der Unterschied ist, ob Gott dir sagt, sprich zu dem Stein und er werde Brot, dann hast du die Autorität, deine Ampel ist auf was? Welche Farbe? Grün? Oder der Teufel sagt dir, sprich zu diesem Stein, dass er Brot wird. Dann ist die Ampel was? Rot. Und fahr niemals los, wenn die Ampel rot ist. Gibt's viele Videos, sehr ungesund. Warum sagt er das zu Jesus? Er will ihn herausfordern, seine Macht zu missbrauchen. Wenn du Macht hast und die ist unabhängig von dem, der dir die Macht gegeben hat, hast du ein Riesenproblem. Stell dir vor, dein Nachbar ist Polizist und du hast Streit mit ihm. Und dein Kirschenbaum wachsen die Äste rüber und er sagt abschneiden. Da gibt's Regelungen, die sagen abschneiden oder nicht. Ist in jeder Stadt ein bisschen anders. Bei manchen musst du, bei anderen nicht. Aber stell dir vor, der steht dahin, zieht seine Pistole und sagt, ich bin Polizist. Wenn du den Ast nicht abschneidest, erschieße ich dich. Was macht er? Er benutzt seine Macht, die ihm von wem gegeben ist? Vom Staat, gegen dich und gegen den Staat. In dem Moment ist er nicht mehr tragbar als Polizist. Er muss aus dem Dienst entfernt werden. Wer einmal sowas macht, dem kann man nicht trauen. Und der Teufel weiß das, weil er genau das gemacht hat. Er hat seine Macht missbraucht im Himmel. Er war der höchste Engel, wurde rausgeworfen mit ein Drittel der Engel, die auf seiner Seite waren. Die jetzigen Dämonen. Wer Macht missbraucht, die ihm gegeben wurde, ist nicht mehr tragbar. Da kann man auch nicht ein Auge zudrücken und sagen, ja, der hat es nicht so gemeint, die war ja nicht geladen. Das ist egal, ob die geladen ist oder nicht. Es geht nicht. Der Teufel versucht ihn hier und sagt, hey, wenn du Hunger hast, sag doch dem Stein, dass er Brot wird. Mach niemals, was der Teufel zu dir sagt. Und wenn es sich noch so gut anhört und dein Hunger noch so groß ist und du noch so viele 40 Tage Phasen hinter dir hast, mach nie, was er dir sagt. Amen. Ich habe mir aufgeschrieben, wenn Menschen Brot haben, weitergesponnen, wenn sie Geld haben, Brot zu kaufen, weitergesponnen, wenn sie ein regelmäßiges Einkommen haben, ist es vielen Menschen wichtiger als Gott. Der Teufel weiß, dass Hunger ist eine Waffe Satans. Schon mal drüber nachgedacht? Stell dir mal vor, wir müssten nicht essen. Machen wir ein bisschen Brainstorming heute Morgen. Stell dir vor, keiner von uns müsste essen. Wir hätten ein leichtes Leben. Wir hätten viele Dinge nicht mehr. Stell dir mal vor, Gott hätte uns eine lebenslange Batterie eingebaut, die bis zum Schluss reicht. Du musst nicht essen, nicht auf Toilette, nix. Wisst ihr, was es nicht mehr gibt? Hungertod gibt's nicht mehr. Arbeitsplatz brauchst du keinen mehr. Prostitution gibt's nicht mehr. Schlachten der Tiere gibt's nicht mehr. Kriege würden aufhören. Diebstahl wird aufhören. Für was musst du noch stehlen, wenn du nicht mehr essen musst? Alles in der Menschheit dreht sich um Essen. Das ist das wichtigste Thema eines jeden Menschen. Habe ich Essen? Wenn ja, wie viel? Reicht es? Bei uns hier in Deutschland nicht so sehr das Thema, aber im Großteil der restlichen Welt. Schon mal drüber nachgedacht? Das ist eine interessante Frage. Warum soll eine Frau sich prostituieren, damit sie was zu essen hat? Natürlich, dass sie was zu essen hat. Wenn sie nicht mehr essen muss, warum soll sie sich, das gibt's da nicht mehr. Warum soll man klauen, wenn man, ne? Wir hätten's leicht hier auf der Erde, wenn wir nicht mehr essen müssten. Aber Gott hat's nun mal so gemacht, dass wir essen müssen. Kläranlagen, Umweltverschmutzung, gäb's alles nicht mehr. Es sind unfassbar viele Punkte, die mir eingefallen sind. Ich habe nur ein paar aufgeschrieben. Du könntest den ganzen Tag machen, was du Lust hast. Du musst dich ja nicht ums Essen kümmern. Kannst schlafen, wann du willst. Müsstest vielleicht noch ein bisschen arbeiten für Klamotten. Ah, das kriegt man hin. Muss ja nicht jeden Tag neue kaufen. Reicht einmal im Jahr vielleicht oder zweimal im Jahr, oder? Ehrlich? Du brauchst ja nur ein paar Schuhe. Du brauchst nicht 100 Paar Schuhe. Du kannst nur zwei Schuhe, einen links, einen rechts tragen. Mehr geht nicht auf einmal. Die Welt wäre total entspannt. Aber so ist halt die Welt nun mal nicht. Im Himmel wird es so sein, das wisst ihr. Im Himmel werden wir einmal vom Baum des Lebens essen und von der Quelle vom Wasser des Lebens trinken. Und Jesus sagt danach, wirst du nie wieder Hunger haben und nie wieder Durst. Wir können noch essen und trinken, aber dann nur noch zum Spaß. Da wirst du im Himmel ein paar so Galas haben, so Diners haben. Aber dein Körper wird das Essen so und das Wasser so konsumieren, dass es sich auflöst. Im Himmel gibt es keine Toiletten mehr. Halleluja. Nie wieder beim Aldi anstehen für Klopapier. Halleluja. Amen. Und der Teufel weiß, dass Hunger ist eine Waffe. Hunger ist eine Waffe. Und er kommt zu Jesus und sagt, hey, sag doch dem Stein, dass er Brot werde. Eigentlich ist es ja witzig, weil Jesus ist ja Gott und er nicht. Er war ja lange, bevor es die Erde gab und es die Engel gab, war Jesus beim Vater. Das haben wir ja schon geklärt. Und jetzt kommt Jesus in das Seine auf die Erde und er versucht ihn mit den Dingen, die sowieso ihm gehören. Aber das macht er manchmal auch mit uns. Kommt zu Männern und sagt, liebt deine Frau dich wirklich? Oh, ich glaube, die ist fremdgegangen. Da kommt sie heim und riecht nach einem anderen Parfum, weil sie ihre Freundin umarmt hat. Oh, die riecht so, oh, tatsächlich. Oh, oh, nee, ja, oh. Und solche Spielchen spielt er gerne. Und er versucht dich da reinzulegen und dir immer Zweifel ins Herzen zu sehen. Und vor allem immer das Zweifel, liebt Gott dich noch? Oder der Zweifel, liebt Gott dich noch? Liebt er dich wirklich noch? Ist noch alles gut zwischen euch? Als ich das Spiel endlich hinter mir hatte, kam ich in einen sehr entspannten Zustand, wo ich ein für alle Mal wusste, der Vater liebt mich. Und für jemand, für mich, der keinen liebenden Vater hat und keine liebende Mutter, dann weißt du, es dauert länger, weil du es nicht begreifen kannst, dass es sowas gibt, weil du das nicht kennst. Aber wenn du es irgendwann begriffen hast und der Weg ist das Ziel, dann merkst du, wow, klasse, cool, wow, der Vater liebt mich. Und der Vater ist kein Mensch, dass er lügt, sagt die Bibel. Der ist nicht heute so, morgen so, der hat keine Stimmungsschwankungen, der hat keine Wechseljahre, der ist immer gleich, immer gleich. Stell dir das mal vor, der Vater sagt dir, ich liebe dich. Der kommt nicht in 1 Million Jahren und sagt, oh, damals, glaub, da habe ich gesagt, ich liebe dich. Mittlerweile, weißt du. Das machen Menschen, aber nicht der Vater. Und es ist so entspannend, das zu wissen. Und Jesus antwortet ihm, Vers 4, es steht geschrieben, ich liebe das, dass Jesus so ein Vorbild für uns ist. Er sagt nicht, der Thomas hat gesagt. Er sagt nicht, der sagt oder die katholische Kirche sagt oder die Freikirche so und so sagt. Darum geht es nie. Es geht darum, was geschrieben steht. Amen. In Deutschland ist es genauso. Wir haben ein Gesetz, ein Grundgesetz. Da stehen Sachen drin. Da kannst du nicht kommen, der Herr Meier hat gesagt, ich darf da aber parken. Das interessiert den Gesetzgeber nicht und das Gesetz auch nicht. Wenn der Herr Meier sagt, du darfst da parken. Da ist entweder Parkverbot oder Parken erlaubt. Dazwischen gibt es nichts. So ein bisschen Parkverbot ist da nicht. Für Männer mit Vollbart ist Parken verboten. Mit Glatze erlaubt. Das steht da nicht. Aber das hat der Herr Meier gesagt. Das interessiert aber niemand, was der Herr Meier sagt. Das ist dem Herr Meier seine Wunschvorstellung. Und Jesus reagiert hier auch nicht anders. Er sagt, es steht geschrieben. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Ist das nicht der Hammer? Er sagt dem Teufel, hey Teufel, Ich habe zwar mega Hunger gerade, mein Leib will essen, 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 essen. Der denkt nur noch über Kauen nach und runterschlucken. Aber ich sag dir, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Ess mal nichts mehr. Was passiert denn dann? Da stirbst du. Ja, ist das jetzt nicht wahr, was hier steht? Ist das Lüge? Nee, hier geht's um geistige Dinge. Letzte Woche, oder nee, vor zwei Wochen haben wir gelernt, was Jesus Speise ist. Jesus Speise ist, den Willen des Vaters zu tun. Jesus Speise ist, mit dir Liebe zu haben. Jesus Speise ist, dir Gutes zu tun. Das ist seine Speise, haben wir das gelernt? Er sagte zu der Frau am Brunnen und zu den Jüngern dann, ey, ich habe eine Speise, von der ihr nichts wisst. Gegessen hat er nichts. Und danach ging es ihm gut, er war topfit. Was war das für eine Speise? Geistige Speise. Und das lesen wir auch hier am Anfang. Jesus aber voll Heiligen Geistes ging in den Kampf mit dem Teufel. Nicht mit lauwarm und Müdigkeit. Voll des Heiligen Geistes ging er dem Teufel entgegen. Weil anders packen wir es auch nicht. Bei uns auch nicht. Bist du voll Heiligen Geistes? Ja, selbst wenn du es nicht spürst. Selbst wenn du gerade Mist baust, bist du immer noch voll Heiligen Geistes. Weil er wird dich nicht verlassen noch versäumen. Amen. Deswegen sage ich immer, es gibt nichts Schlimmeres wie Christen, die ihren Emotionen folgen. Du musst dich mal komplett freimachen von deinen Emotionen und sagen, Heiliger Geist, hilf mir. Emotionen sind gut, aber es ist nicht die Wahrheit. Unsere Emotionen sind von vielen Dingen beeinflusst. Wenn ich dich jetzt dreimal lobe, gehst du raus und sagst, ach, ist der Thomas lieb. Durch dich dreimal kritisieren, sagst du, das ist ein A-Punkt, da gehe ich nie wieder hin. Deine Emotionen. Selbst wenn du Menschen die Wahrheit sagst. Wenn eine Frau parken siehst und die hat überall Farbe von anderen Autos dran, dann gehört es nicht so. Dann tut die ihr Revier markieren. Ja, ja, aber ich war mal Autoverkäufer. Also 9 von 10 Autos, die ich in Zahlung genommen habe, von Frauen waren bunt. So, und wenn du das siehst, dann weißt du, jetzt kannst du hingehen und sagen, ich glaube, sie können nicht einparken. Dann wird die sagen, oh, ist das lieb von ihnen. Dass sie mich darauf hinweisen, oder? Nein, das wird sie natürlich nicht. Sie wird was anderes sagen. Und ja, Männer können auch nicht parken, aber es ist jetzt einfach nur ein Beispiel. Ja? Und da merkst du, ja, du kannst manchmal den Leuten nicht immer die Wahrheit sagen. Ist auch ein Punkt, wie man es sagt. Ja? Wenn man es blöd sagt, klar, dann, ne? Druck erzeugt immer Gegendruck. Aber die Wahrheit macht uns frei. Und er sagt, hey, sag doch dem Stein, dass er Brot werde. War das in der Situation hilfreich? Eigentlich schon, wenn es von Gott gewesen wäre. Aber er kommt mit Tricks. Jesus war da noch nicht durch den Kampf mit dem Teufel durch. Am Anfang dieser Szene. Und der Teufel will dich immer kaputt machen, wenn du noch klein bist. Stimmt das? Als Mose ein Kind war, hat der Pharao die Tötung der Babys befohlen. Um Mose zu töten, weil er wusste, der Befreier kommt. Als Jesus geboren war, hat Herodes den Tod der kleinen Kinder bis 2 Jahre befohlen, damit er Jesus los wird. Hat's geklappt? Nein, weil Gott seinen Plan erfüllt. Aber der Teufel will dich immer töten, solange du noch klein bist. Solange du noch nicht geistlich reif bist, solange du noch nicht viel über die Bibel weißt, kommen damit Zweifel, Zweifel, Zweifel. Und hier versucht das bei Jesus genauso. Was wäre denn gewesen, wenn Jesus gesagt hätte, hey, Stein werde Brot? Er hätte verloren gehabt. Das ist dasselbe wie im Paradies gewesen. Sollte Gott gesagt haben, ihr darf nicht von den Bäumen essen? Stimmt es? Nein, hat Gott nicht gesagt. Da waren Milliarden, nicht Millionen, Milliarden Bäume in diesem Paradies. Und Gott hat einen rausgepickt und hat gesagt, von dem einen darf der nicht essen. Was macht der Teufel? Er sagt, oh Gott, ist so ein fieser Sack. Er lässt euch von keinem Baum essen. Dabei war es nur einer. Manchmal höre ich Christen, die sagen, allen geht's so gut, nur mir nicht. Natürlich, du hast es am allerschlimmsten erwischt. Oh, ich hol die anderen gleich, bei 3 eine Runde Mitleid. 1, 2, 3, oh, hilft gar nichts, hilft nichts. Und ich weiß, jeder Mensch, der in seinem Ding ist, denkt, bei ihm ist es am schlimmsten. Das ist normal. Das kann man auch niemand zum Vorwurf machen. Aber oft wird man blind, man kann nicht mehr sehen, das Gute, das Smart. Jesus antwortete ihm, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und der Teufel führte ihn hoch hinauf und zeigt ihm alle Reiche der ganzen Welt. Er führt ihn hoch hinauf, vermutlich in den zweiten Himmel, wo er herrscht, um den ersten Himmel zu sehen. Das haben wir auch gelernt, was der erste Himmel ist, der zweite und der dritte Himmel. Und auf die Erde zu schauen und von oben, was ja eigentlich Jesus von Ewigkeit her sowieso tat, ihm zu zeigen, das sehen wir jetzt, alle Reiche der ganzen Welt in einem Augenblick und sprach zu ihm: Alle diese Macht will ich dir geben und ihre Herrlichkeit, denn sie ist mir übergeben. Von wem? Von wem wurde diese Macht über die Erde übergeben? Von Adam. Gott gab Adam das Recht, über die Erde zu herrschen ohne Sünde, mit voller Autorität. Er sagte: Herrsche über die Fische, haben wir uns das auch angeguckt die letzten Tage, Sonntage. Herrsche über die Fische, über die Vögel des Meeres und so weiter. Das heißt, nicht unterdrücken, quälen, töten, kaputt machen, hat Gott nie gesagt. Er hat gesagt: Herrsche über sie und sei ein guter Herrscher. Herrsche, bewache, mit anderen Worten hat Gott gesagt, bewache und bewahre die Schöpfung. Und er sagt hier: All diese Macht will ich dir geben, denn sie ist mir übergeben am Sündenfall und ich gebe sie, wem ich will. Sehen wir das in dieser Welt? Sehen wir jeden Tag. Leute, die No-Names waren, werden plötzlich Stars, über Nacht. Musiker, viele Musiker. Von heute auf morgen plötzlich haben die einen Ohrwurm, die ganze Welt kennt sie, von heute auf morgen sind sie ein Star. Und du fragst dich, wo kommen die her? Da gibt's ehrliche Musiker, die sind super Gitarristen, die werden nie berühmt. Und du fragst dich, warum? Es gibt Frauen, die haben eine Stimme, wenn die in der Fußgängerzone singen, kriegst du Gänsehaut und du denkst, warum entdeckt die niemand? Weil sie keinen Vertrag mit Mr. S eingehen. Er setzt ein und er setzt ab in dieser Welt, wer berühmt wird, wer reich wird und so weiter. Haben wir das gerade gelesen, ja oder nein? Es ist ganz selten, dass jemand, der wirklich Talent hat, dann auch berühmt wird. Ohne Mr. S läuft nichts. Ich könnte euch da Sachen erzählen von Leuten aus Hollywood, die mal wirklich die Wahrheit erzählen, was da abgeht. Da wird's dir schlecht. Aber das ist nicht unser Thema. All diese Macht will ich dir geben, wenn du nun anbetest, wenn du nun mich anbetest, so soll sie ganz dein sein. Reichtum ist Nummer zwei. Eins ist dich mit Essen versorgen, wo er dich kriegt. Denk mal drüber nach, ist das wahr? Guter Job, gutes Geld verdienen, aber keine Gemeinde. Viele haben gedacht, wow, das mache ich. Endlich geht's mir gut. Endlich verdiene ich viel Geld. Ich kann mir alles Brot dieser Welt kaufen. Brot ist für uns nicht mehr so ein Begriff. Aber vor 150 Jahren war hier in Deutschland noch Brot ein Begriff. Da gab's noch Hungersnöte. Und er sagt hier: All diese Macht will ich dir geben und ihre Herrlichkeit. Manche Leute in dieser Welt, die erleben Herrlichkeit. Sie werden gepriesen. Manche Konzerte, das müsst ihr euch mal anschauen, ist fast wie ein Gottesdienst. Die Leute sind hin und weg, sie beten diesen Star an, dem seine Kacke stinkt genauso wie deine. Der muss genauso auf Toilette wie du, ist kein Gott. Alle, die behauptet haben, sie sind Götter, ob das bei den Mayas war, bei den Inkas, den Azteken, ob das bei den Ägyptern war, alle behauptet haben, ich bin ein Gott, sind alle gestorben, komischerweise. Es war ein schwacher Gott. Unser Gott ist auch gestorben, aber am dritten Tag auferstanden, wow. Das nenne ich Power. Amen. Und alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Also, Reichtum, noch mehr Geld, Ruhm, gepaart mit Macht, ist Nummer zwei in Satans Versuchungsplan. Und wenn du Reichtum, Ruhm und Macht in dieser Welt hast, dann passiert eine Sache. Du brauchst Gott nicht mehr. Es ist so schwer, mit Leuten, die reich sind, über das Evangelium zu sprechen. Markus Dippel hat es mir erzählt, er arbeitet ja bei einer Spedition oder hat dort gearbeitet. Dann hat er eine Kollegin, die fährt ein neues Auto, die hat ein neues Haus gebaut, der geht's gut, und hat er ihr das Evangelium gegeben. Dann hat sie gesagt: Warum lässt du mich damit nicht in Ruhe? Ich brauche Gott nicht, mir geht's gut. Ist es nicht pervers, dass je besser es einem Mensch geht, desto weniger fragt er oder dankt er Gott? Oder fragt nach Gott? Ist es nicht verrückt? Es ist verrückt. Und je schlechter es Menschen geht, desto mehr rufen sie oft nach Gott. Und Gott, gibt's dich, hilf mir. Und er sagt: Ruf mich an in der Not, ich helfe dir. Was soll Gott machen? Soll er machen, dass aller Welt gut geht und wir wollen nichts von ihm wissen? Oder soll er machen, dass aller Welt schlecht geht und alle schreien nach ihm? Ist ein Konflikt. Gott sei Dank kann er beides handeln, weil er Gott ist. Aber oft ist es für die Reichen so. Es gibt nur eine Sache bei den Reichen, wo sie nach Gott schreien. Wenn sie todkrank werden. Dann plötzlich wissen sie, oh, da gibt's denn noch nicht noch einen, gibt's da einen Gott? Wenn sie nichts mehr mit ihrem Geld erreichen können, weil Gesundheit kann man sich nicht kaufen. Und ein längeres Leben auch nicht. Aber er sagt hier, hey, ich gebe dir all diese Macht und diese Herrlichkeit dieser Welt, nicht der zukünftigen. Und die Macht und die Herrlichkeit dieser Welt ist gefallen. Sie ist durchdrungen von Sünde. Jeder, der hinsteht und sagt, wow, ich bin der Größte. Wupp. Wird nicht lange dauern. Kommt, bumm. Etwas. Wir hatten ja einen, der hat gesagt, sein Reich, was er jetzt gemacht hat, wird 1000 Jahre dauern. Wie lang war es? 12. Mathe war er nicht so gut. Napoleon hat auch halb Europa erobert. Hat auch gesagt, ich bin der Kaiser, hat sich selber gekrönt, Napoleon. Nicht der Bischof, er hat gesagt, das kann ich selber, ich brauche die Kirche nicht. Und wenn ich die Kirche nicht brauche, brauche ich wen nicht? Gott, Bob, ich bin der Größte. Haben wir so viele schon gehabt? Elvis, the King of Rock'n'Roll. Und viele, viele, unendlich viele könnte man jetzt nennen, machen wir nicht. Alle haben gedacht, sie sind ein Gott in dieser Welt. Für eine bestimmte Zeit, ja. Aber es kommt Payday, es kommt der Zahltag, wo die Rechnung gemacht wird. Und dann stehen sie da mit leeren Taschen, weil mit Geld kann man bei Gott nicht bezahlen. Nur mit der Seele. Und die gehört entweder ihm oder sie geht in die äußerste Finsternis. Krass. Was sagt Jesus? Er bleibt bei seinem Konzept. Vers 8. Jesus antwortete und sprach zu ihm, es steht geschrieben. Halleluja. Du sollst den Herrn deinen Gott anbeten und ihm allein dienen. Wichtiger als ihr irgendein Reichtum und irgendetwas ist besser, als Gott dem Herrn zu dienen, als hier irgendwie reich oder ruhmreich zu werden. Als Bärbel und ich die 3 Jahre in Amerika waren, waren wir 2-3 Mal hier in Deutschland zu Besuch. Ich bin bei uns in der Stadt in die Sparkasse rein. Vor Amerika hat mich niemand gekannt. Ich gehe in die Sparkasse rein, kommt die Äste hinter dem Tresen vor. Ah, hallo Herr Bauer, gell, Sie sind der in Amerika ist. Sag ich, kennen wir uns? Sie, ja, kann ich Ihnen helfen? Und ich denke, so, was ist denn jetzt kaputt? Bin ich Graf Rotz jetzt oder was? Unfassbar, wirklich passiert. Ich habe so, Bärbel, glaubst du nicht, was gerade in der Sparkasse war? Vorher kennt dich kein Schwein, willst du einen Kredit? Nö, für Sie leider nicht. Plötzlich bin ich da in Amerika, komm, bin der Käse hier. Denke ich, sag mal, ich stehe an der Tankstelle, tanke, guckt einer so zwischendurch, denke ich, gibt's was, weiß er nicht, was er tanken soll. Sind Sie der Herr Bauer? Sage ich, ja. Gell, Sie sind in Amerika? Sag ich, ja. Kennen wir uns? Ja, wir waren früher mal zusammen in der Schule. Sagen wir zwei waren zusammen in der Schule, wo denn? Ja, in der Grundschule. Ja, nee, ist klar, wir waren bestimmt auch mal zusammen bei McDonald's essen. Sie vor einem Jahr, nicht vor zwei. Also, sag ich, kenne den Typ nicht. Wir haben solche Sachen erlebt und das im Kleinen, im Promillebereich. Ich stelle mal vor, du wirst hier so ein Superstar. Auf einmal beten dich die Leute an. Ich wasche mir die Hand, niemand hat mir die Hand gegeben. Oh. Na, viel Spaß, du. Der gibt dir dann bestimmt keine mehr, weil... Die Leute kommen auf Ideen, das ist unfassbar. Aber alles außerhalb von Gott. Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Alles, was hier in der Welt ist, ist geschaffen, uns zu dienen. Du darfst, weißt du, Gott lässt zu, dass du einen Ferrari fährst. Wenn du das Geld ehrlich dafür hast und sonst nichts damit anders tun sollst, kauf dir einen Ferrari. Brauchen tut man ihn nicht. Aber Gott steht nicht im Himmel und weint jetzt und sagt, oh, da fährt ein Ferrari, ich habe keinen. Oder irgend sowas. Oder sagt Gott, nee, das geht gar nicht. Gott kommt auch nicht auf die Idee, wie manche Christen, ja, wenn der Herr dich gewollt hat, der Herr dir gesagt, verkauf lieber 10 Autos und schenkst den armen Familien. Gott würde gerne den armen Familien Autos schenken mit so jemand, aber die armen Familien haben nichts mit Gott am Hut. Und manchen, wenn du denen was schenkst, ist es kontraproduktiv. Jesus antwortet und sprach, es steht geschrieben, du sollst den Herrn deinen Gott anbeten und ihm alleine dienen und nicht deinen Emotionen, nicht deinen Verletzungen, dien deinen Verletzungen nicht. Sondern bring sie vor den Herrn und sag, Herr, hier ist eine Baustelle. Jetzt kommen wir zu 3. Und er führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels, auf das Dach des Hauses Gottes. Ist es nicht frech? Es ist frech. Es ist echt frech. Und sprach zu ihm, schon wieder, bist du Gottes Sohn? Schon wieder stellt er es in Frage. Bist du Prinz Charles? Ja, immer noch. Bist du Gottes Sohn? So wirf dich von hier hinunter. Was ein Blödsinn. Denn es steht geschrieben, jetzt kommt der Teufel und dreht den Spieß rum. Er sagte, du antwortest mir mit dem Wort Gottes, ich kenne es auch. Jetzt antworte ich mal mit dem Wort Gottes. Leute, müsst weise sein und du findest für alles eine Bibelstelle. Ich hatte mal einen Bruder, der hat zu mir gesagt, das ist eine wahre Geschichte. Ich tue immer den Finger in die Bibel und dann lese ich, was da steht. Das mache ich auch oft. Aber ich mache es immer mit dem Heiligen Geist zusammen, mache es nicht ohne. Und dann ließ er die Stelle und da stand, und Judas ging und er hängte sich. Und er so, oh, Bibel zu, das nehme ich nicht, das Wort. Dann hat er gesagt, da habe ich nochmal so gemacht, Bibel auf, Finger rein. Und dann ließ er, und da stand, wirklich ohne Flachs, geh auch du und tu dasselbe. Es ist 25 Jahre her oder 30, ich habe so gelacht, erst bin ich erschrocken, aber dann habe ich gelacht. Dann habe ich gesagt, Junge, Junge, das ist gefährlich. Den Finger wo rein, ohne den Heiligen Geist, nicht gut ist er, nichts gut ist er. Okay? Und jetzt kommt und sagt, denn es steht geschrieben, er wird befehlen seinen Engeln für dich, dass sie dich bewahren. Und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Stimmt das? Ja, Psalm 91. Kennen wir alle. Ist es nicht interessant, dass der Teufel manchmal kommt mit einer Bibelstelle? Es gibt für alles eine Bibelstelle. Im Guten wie im Schlechten. Du kannst mit der Bibel Leute töten. Du kannst auch mit der Bibel. Ich sage oft, das Wort, das griechische Wort fürs Wort ist Dynamis. Da kommt das Wort Dynamit her. Du kannst mit Dynamit einen Weg durch die Wildnis bauen, wo Menschen einen Berg überqueren und sagen, wow, jetzt müssen wir nicht mehr außen rum. Boah, Dynamit ist cool. Ich kann einen Tunnel bauen, Dynamit ist gut. Oder du sitzt die Leute auf die Dynamitstange, zündest an und sagst, warte mal kurz, gleich passiert was. Puff. Ui, fly, Robin, fly. Du kannst mit dem Wort Gottes Menschen töten, es geht. Du kannst Bibelstellen rausziehen und den Leuten sagen, und Gottes Zorn blieb auf ihm und was weiß ich und was alle. Ich habe so Leute kennengelernt, wo ich dachte, Mensch, ich habe Gott kennengelernt als liebender Vater, jetzt bin ich bei den religiösen Spinnern, ich nenne sie so, und die tun mir wieder Angst machen. Was stimmt denn jetzt? Bin ich jetzt geliebt oder bin ich verflucht? Bin ich angenommen oder bin ich verworfen? Ist mir vergeben oder bin ich noch verloren? Ja, was jetzt? Und das ist das Problem mit Leuten, die nicht trennen zwischen alten und neuen Bund. Seht ihr, wie wichtig dieses Thema ist? Immer und immer wieder. Fließt eigentlich in jede Predigt ein. Wenn das Alte vorbei ist, dann muss das Neue geworden sein. Und wenn das Neue geworden ist, ist das Alte vorbei. Das ist wie bei, für uns, Bärbel und mich. Wir waren aus Deutschland, deutsche Staatsbürger, haben in Amerika gelebt. Für uns hat das deutsche Gesetz wie viel gegolten in Amerika? Nichts. In Amerika gibt es kein Rechts vor Links zum Beispiel. Wer zuerst an die Kreuzung fährt, fährt als erster los. Da kann ich auch losfahren und sagen, hey, Deutschland gilt rechts vor links, so geht's ihr aber nicht. Da wird der amerikanische Polizist nicht sagen, oh, das ist aber gut, dass Sie das sagen. Das wussten wir gar nicht. Nee, der wird sagen, bei uns ist das anders. Das heißt, wenn ich in was Neues gekommen bin, ist das Alte vorbei. Und wenn der alte Bund abgeschlossen ist mit Christus am Kreuz und ein neuer Bund angefangen hat, dann kann ich nicht beides haben. Leute, das ist so wichtig. Die Christenheit wäre so erfolgreich, wenn sie wirklich nur den neuen Bund lehren und predigen würden, die Gnade Gottes und die Vergebung Gottes und nicht mehr irgendwas vom Gericht. Amen. Halleluja. Jesus antwortete Vers 12 und sprach zu ihm, es ist gesagt, du sollst den Herrn deinen Gott nicht versuchen. Wir können nicht irgendwo hingehen und so. Ich würde in meinem Leben nie Bungee-Jumping machen. Erstens habe ich nicht den Hintern in der Hose dafür und selbst wenn ich wollte, würde ich es nicht tun. So oft reißt das Band und die Leute sind tot. Wie kann man so sein Leben wegwerfen? Für einen kurzen Kick. Aber manche tun das. Ich spüre immer vom Heiligen Geist, nein, nein, ganz klar, nein. Sag mal, danke Herr, danke, Halleluja, danke. Wie oft mich Gott von Unfällen bewahrt hat, beim Autofahren, beim Motorradfahren, Wahnsinn. Wie oft ich höre, wie der Heilige Geist sagt, ich habe euch die Geschichte mal erzählt. Wo ich mit Bärbel fahre, vor Jahren neues Motorrad und in der Kurve, da ist auch schon einer tödlich verunglückt. Und ich fahre da und fahre im ersten Gang, zwar im dritten Gang und bin so ganz langsam. Und ich kann nicht Gas geben, meine Hand war wie blockiert und eine Stimme sagt, gib kein Gas, fahr ganz rechts. Und ich fahre ganz rechts am Straßenrand, kommt oben ein Auto runter, so ein Transporter, aber kein großes, so ein kleiner wie so ein Kangoo, so ein Renault Kangoo. Volle Kanne und ich sehe noch den Typ voll in die Augen und er mir und er reißt seine Augen auf und den Mund und weiß, das langt nicht mehr. Und ich habe auch gedacht, das langt nicht mehr. Und er ist so an uns vorbei, wuff. Der Wind von seinem Auto hat uns fast umgeworfen, so wuff. Und er hat einen Affenzahn drauf, da war 70, der hatte bestimmt 120 drauf, wenn es reicht. Wäre ich nur einen halben Meter an der Fahrbahn gewesen, ich war außen am Strich, zwischen Strich und Dreck bin ich mit dem Motorrad. Im dritten Gang, das war fast am Ausdruck, ich dachte, sag mal, du fährst wie der erste Mensch. Das hat der Heilige Geist absichtlich gemacht, weil er wusste, der Teufel will mir jetzt gerade das Leben nehmen. Wenn der auf uns drauf wäre, da hättest du nicht mehr fragen brauchen, ist noch alles gut? Du hättest fragen müssen, wo liegen die Teile? Und das habe ich so oft erlebt, so oft, wo der Heilige Geist uns bewahrt hat. Dann fahren wir ein Stück weiter bis nach Wiesloch, da haben wir noch in der Heilbronner Gegend gewohnt. Und in Wiesloch fahre ich auf die Autobahn, sage zu Bärbel, ey, ich kann nicht mehr fahren, ich war so flatterig. Und dann fahre ich Wiesloch auf die Autobahn, guck in den Spiegel, guck nach hinten, ist nichts. Ich ziehe links rüber auf die Autobahn, kommt da auf der ganz rechten Spur einer angerast wie ein Idiot. Und reißt so ganz knapp hinter mir noch das Auto wieder rüber und fährt am, denke ich, der zweite Mordanschlag heute. Jetzt ist gut, jetzt fahre ich nach Hause. Manchmal ist es besser zu sagen, jetzt ist genug. Aber der Teufel wird immer wieder probieren, dich zu töten. Und je mehr du Gott nachfolgst, je mehr du Gott liebst, desto mehr wird er versuchen, dich zu töten, weil du eine Gefahr für ihn bist. Wenn Christen ein schönes Leben haben, nie angegriffen werden, dann brauchst du dich nicht fragen, warum. Wenn du nicht gefährlich bist für den Teufel, dann stimmt was nicht. Aber Gott liebt uns und wir folgen ihm nach, egal was passiert. Amen. Wir haben keine Angst vom Teufel, ja. Wir fürchten Gott in einer guten Form. Er wird seinen Engel befehlen für dich. Mach doch mal, zeig doch mal, dass du Sohn Gottes bist. Weißt du, Gott provozieren, habe ich mir aufgeschrieben. Gott provozieren oder herausfordern ist eine Sache, die aus einem Herzen kommt, ohne Liebe zu Gott. Nur jemand, der Gott nicht liebt, provoziert ihn. Schau dir viele Ehepaare an, nach ein paar Jahren, wenn es nicht mehr so läuft, die tun sich ständig provozieren. Sticheln, provozieren, herausfordern, zeig doch mal, mach doch mal. Das kommt aus einem Herzen, was Gott nicht liebt. Und ohne Liebe zu Gott ist auch keine Gemeinschaft mit Gott da. Und auch da bei den Ehepaaren, die gehen dann ihren beiden Weg. Er geht seinen Weg, sie geht ihren Weg, sind zwei Einsame in einer Beziehung. Aber Gott will, dass wir zu ihm kommen und mit allem bei ihm sind. Und heraus aus dieser Lieblosigkeit und Gemeinschaftslosigkeit zu Gott kommen Zorn. Und der Zorn gebiert die Provokation. Ist in der Ehe nicht anders, richtig? Oder in der Arbeit, im Arbeitsplatz, wenn dein Chef herausfordern willst und, und. Und der Teufel kennt diese drei Punkte. Essen, Brot, Ruhm und Reichtum und Anerkennung und Gott herausfordern. Gott provozieren und sagen, hey, mach doch mal, wenn du Gott bist, mach doch mal was für mich. Schenk mir doch mal ein neues Auto. Gott kann man nicht provozieren und herausfordern, ohne dass es Konsequenzen hat. Gott sei Dank für uns in seiner Liebe, ja. Aber wir sehen es hier. Er hat dreimal probiert, Jesus in die Falle zu locken. Und genau dieselben Prinzipien, das probiert er auch bei uns. Glaubt ihr das? So, Vers 14. Jetzt schauen wir uns nochmal kurz die Situation an. 400 Jahre im alten Bund war was in Israel? Stille. Kein Prophet, kein prophetisches Wort, kein Wunder. 400 Jahre nichts. Das ist eine lange Zeit. Sehr lange Zeit. 400 Jahre nichts. Dann kam wer auf die Bühne? Johannes der Täufer. War der erste Prophet nach 400 Jahren. Von was sprach er? Von Jesus. Er sagte, nach mir kommt einer, wo ich nicht würdig bin, die Riemen seiner Schuhe zu lösen. Ich taufe mit Wasser. Er wird euch mit Geist und mit Feuer taufen. Halleluja. Und Jesus ist 30 geworden, hat die Wassertaufe hinter sich, hat die Geistestaufe hinter sich, hat die Versuchung des Teufels hinter sich. Seht ihr, wie Gott ihn vorbereitet? Es war seine Ausbildung, die Grundausbildung beim Militär. Jetzt kommt dann seine Stammeinheit. Und jetzt kommt Jesus auf die Bühne. Wo muss Jesus als erstes hin zum Predigen? Aus der Logik der Juden und der damaligen Zeit? Sag's laut, Schatz. In die Synagoge, weil woanders macht keinen Sinn. Okay? Er muss in die Synagoge, in das Haus Gottes. Vers 14. Und Jesus kam in der Kraft des Geistes. Wie? Der hat doch gerade 40 Tage gefastet. Der hatte doch Hunger, der hatte doch gekämpft mit dem Teufel 40 Tage. Zum Schluss nochmal 3 mega Herausforderungen bestanden. Warum fährt er nicht erstmal zu McDonald's? Wenigstens 3 Drive-Thrus und kleiner Burger zum Mitnehmen. Nee, Jesus hatte eine Speise, wer weiß es noch, von der wir nichts wissen. Eine geistige Speise, die auch seinen natürlichen Körper stärkt. Jesus kam in der Kraft des Geistes wieder nach Galiläa und die Kunde von ihm erscholl durch die ganze umliegende Land. Und er lehrte in ihren Synagogen und wurde von jedermann gepriesen. Und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um zu lesen. Leute, hier passiert gleich das größte Wunder und der größte Gnaden- und Liebesbeweis des Vaters an Israel nach 400 Jahren Funkstille. Das ist der Hammer. Ihr müsst die Situation greifen jetzt und versuchen zu verstehen, was hier abgeht. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ein Volk, was Gottes Wort liebt, was Gottes Verheißungen liebt, was Propheten liebt, in Anführungsstrichen, ihr versteht schon. Und 400 Jahre passiert einfach nichts, egal wie sehr sie sich anstrengen, nichts. Und dann kommt Johannes, dann kommt Jesus, und Jesus kommt in die Synagoge. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Leute, das ist kein Zufall, sondern Gottes Taktung auf den Punkt genau. Nicht irgendein Buch wurde ihm gereicht, sondern die Rolle von Jesaja. Jesaja ist der Hammer. Jesaja ist voll vom Messias, voll von Jesus. Und das wurde ihm gereicht, dieses Buch. Und wir lesen jetzt mal, was da steht, Vers 18. Das kennt ihr alle. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Lügt Jesus? Nein, er hat es ja vorher erlebt. Jesus ist der Erste unter vielen Brüdern. Was musste Jesus haben? Die Taufe mit dem Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist geht wie viel? Nichts. Wenn du einen Prediger triffst oder einen Pastor oder egal wie es sich nennt, Bischof, egal. Und er hat den Heiligen Geist nicht, lauf so schnell du kannst. Du wirst sehr schnell merken, ob er den Heiligen Geist hat oder nicht. Denn seine Worte sind entweder mit Feuer oder ohne Feuer. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt. Gott hat ihn gesalbt, damit er ihn, was kann? Senden. Gott salbt, damit du gesendet wirst. Ich liebe so Heilig-Geist-Konferenzen. Nee, ich liebe sie nicht, ich hasse sie. So Heilig-Geist-Konferenzen, wo die Leute nur für sich beten lassen. Oh, Bruder, segne mich. Der Reinhard Bonk hat für mich gebetet. Der Benny hin und der Benny fort. Alle waren da und haben mir die Hände... Schön für dich. Was machst du damit? Ja, ich sitze daheim und kuschel mit dem Heiligen Geist. Das wird so nicht funktionieren. Die Salbung ist nicht für wen? Die Salbung ist nicht für dich. Die Salbung ist für wen? Für die Menschen, die Gott in dein Leben schickt. Verstanden? Pass auf bei den Jägern der verlorenen Salbung. Ganz schlimme Leute sind es, obwohl, es sind nicht unsere Feinde, aber ihr versteht mich. Sie denken, wenn ich hier hingehe und da hingehe, wo irgendwo wieder eine Erweckung ist oder wo die Christen auf den Tischen tanzen, wenn sie da hingehen, dann geht es ihnen gut. Nein, der Heilige Geist schickt dich mit Feuer raus und salbt dich und hat dich gesandt, zu verkündigen als erstes das Evangelium, welchen? Den Armen. Musst du jetzt in den Slum gehen und da predigen? Was für Arme sind es? Geistig Arme. Nicht natürlich Arme. Geistig Arme. Geistig arm, in anderen Worten, ohne den Heiligen Geist bist du geistig arm. Zu denen soll er gehen, für die hat er sie gesalbt und gesandt, unter denen das Evangelium zu sagen, zu predigen den Gefangenen. Seht ihr, wie Gott sie bezeichnet? Viele da draußen denken, sie sind frei, aber aus Gottes Sicht sind sie Gefangene. Nämlich sie sind an den Ketten des Teufels und merken es nicht. Dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen. Von welchen Augen redet ihr? Von denen? Nein, von denen. Die Augen des Herzens sollen aufgehen, und sollen erkennen, dass sie Gefangene sind und dass sie blind sind und die Zerschlagenen, die Kaputten dieser Welt zu entlassen in die Freiheit. Seht ihr, was Jesus hier sagt? Der Geist des Herrn ist auf mir, um Gefangene zu befreien, blinde Augen zu öffnen, Gefangene, kaputte Menschen in die Freiheit zu führen. Macht er das bis heute? Halleluja. Halleluja. Das ist der Kern des Evangeliums. Für dich und für mich. Wir folgen ja ihm nach. Er ist ja unser Herr. Wir folgen ihm nach. Also müssen wir auch das tun, was er getan hat. Und das ist der Wille des Vaters für Israel. Zuerst für die Juden, dann für die Heiden. Und er ist gekommen, sitzt in der Synagoge und liest genau diese Bibelstelle. Glaubt ihr, dass das ein Zufall ist? Die Uhrzeit, der Sitzplatz, die Reihe. Alles war genau getaktet von Gott. Dass er genau dahin sitzt, dass er die Rolle kriegt, an diesem Tag, zu dieser Stunde. Zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Aber hier sagt Jesus, außerhalb von der normalen Regel, die er kennt, sage ich euch, es ist jetzt ein Gnadenjahr des Herrn. Wow. Jetzt könnte man eigentlich sagen, boah, krass, wow. Schauen wir mal, wie die reagieren. Und als er das Buch zutat, gab es er dem Diener und setzte sich. Er lässt ihnen Zeit. Jesus tut sie weder beeindrucken, noch bedrängen, noch überzeugen. Er gibt ihnen nur eines, was? Das Wort. Und entweder fällt es auf ein fruchtbares Herz oder auf ein Herz, was verschlossen ist. Und das ist der Kern des Evangeliums bis heute. Deswegen habe ich euch letzten Sonntag gesagt, wenn Leute ein Bekehrungsgebet nachsprechen, oder was, vor 2 Wochen, weiß nicht mehr, dann ist es noch lang keine Bekehrung. Wenn die nicht verstehen, sie sind ohne Jesus verloren, sie gehen in die Hölle, sie sind in der ewigen Verdammnis, wenn sie Jesus nicht annehmen, weil Gott die Strafe, die uns gehörte, auf Jesus legte, wenn sie das nicht annehmen, ist es keine Bekehrung. Und ohne Buße geht es nicht. Und alle sahen auf ihn, die ganze Synagoge dachte, und jetzt, da knistert es dann in der Atmosphäre. Es war aber auch ein Kampf zwischen Himmel und Hölle, zwischen Licht und Finsternis. Und er fing an, zu ihnen zu reden und sagte, heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Krass, oder? Stell dir vor, ein Notar ruft dich rein, sagt, setzen Sie sich mal, Herr Bauer, du hast keine Ahnung, um was es geht. Und er sagt, ich habe dein Testament, ich fange mal an zu lesen. Es gibt eine Villa, es gibt einen Palast, es gibt ein Schloss, es gibt Ländereien, Wälder, ein Teil des Meeres, alles nur mal so für uns. Gibt es, gehört dem Herrn so und so. Der Herr so und so ist gestorben und hat sie als Erbe eingesetzt. Jetzt sitzt du da. Du bist in derselben Situation wie diese Leute. Du hast was gehört und denkst, und du bist so durcheinander, dass du jetzt einen Fehler machst. Beste wäre jetzt Augen zu machen. Nachdenken. Aber die haben die Augen nicht zugemacht. Die haben rumgeguckt. Und dann passiert was. Und sie gaben alle Zeugnis von ihm und wunderten sich über die Worte der Gnade. Das wäre ja echt cool. Wenn das wahr wäre, dass der Mann mir alles vermacht hat. Mann, das Gnade, wow, krass. Das wäre der Burner. Robert, ich brauche noch eine Limousine. Robert, sitz da, denke nach. Und sie gaben alle Zeugnis von ihm und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Munde kamen. Und jetzt passiert das Super-GAU. Jetzt passiert das Super-GAU für die Leute. Und sie holen Jesus runter von seinem Gottsein, weil er hat gerade gesagt, das alles kann nur Gott vollbringen. Gefangene befreien, blinde Augen öffnen, kann nur Gott, kann kein Mensch. Und er sagt, heute, jetzt ist es passiert, jetzt ist der Tag und die Stunde. Und jetzt ist der Tag, heute, jetzt passiert's. Und die sitzen da, gucken und überlegen und sagen, das wäre cool, wenn es so wäre. Und dann sagen sie, und damit machen sie mit einem Satz alles kaputt. Ist das nicht Josefs Sohn? Mit einem Satz holen sie Jesus von seinem göttlichen Stand runter auf den menschlichen. Du sitzt da, dein Notar sagt dir, gehört alles ihnen, sie brauchen nur unterschreiben, und du stehst auf und sagst, sie haben doch nicht alle Tassen im Schrank. Ich unterschreibe einen Scheiß, ich gehe jetzt. Was ist mit dem Testament? Hinfällig, aus, vorbei, Chance verpasst, durch pure Dummheit. Genau dasselbe, was hier passiert. Ist das nicht Josefs Sohn? Und jetzt müsst ihr aufpassen, was Jesus macht. Und er sprach zu ihnen, ihr werdet freilich das Sprichwort sagen, Arzt hilft dir selber. Wann passierte das? Am Kreuz. Jetzt kommt ans Gericht mit ihnen. Wer Jesus nur auf das Sohnsein beschränkt und nicht aufs Gottsein, sofort kommt das Gericht Gottes. Heftig, Leute. Heftig. Arzt hilft dir selber. Denn wie große Dinge haben wir gehört, die in Kapernaum geschehen sind. Tu so auch hier in deinem Vaterstadt. Er sprach aber, wahrlich, ich sage euch, kein Prophet ist willkommen in seinem Vaterland. Oh, kommt mir das bekannt vor. Aber wahrhaftig, ich sage euch, es waren viele Witwen, jetzt sagt er was, was die total provoziert. Das ist, ihr wisst ja, die Juden dachten, Gott hat sie auserwählt als das heilige Volk, sich abzusondern von den anderen Menschen. Und das war richtig, das hat Gott gesagt. Aber für was? Damit sie geheiligt sind und dann kann Gott, oder Gott wollte sie dann zurückschicken in alle Nationen, das Evangelium zu predigen. Die Juden haben einen riesen Fehler gemacht. Die haben gesagt, wir sind das Volk Gottes, wir sind besser wie die anderen. Wir wollen mit euch nichts mehr zu tun haben. Kennt ihr Christen, die in Kloster gehen, Mauern bauen, sagen, oh, ich bin da raus, ich will mit den Sündern nichts mehr. Das ist nicht das Evangelium. Das hat Jesus nie gesagt. Bau ein Kloster, mauer dich ein. Das steht in der Bibel nicht. Und die Juden haben denselben Fehler gemacht. Sie haben alle, die durften nicht mal mit Leuten sprechen. Deswegen sagen die, warum spricht Jesus mit der Samariterin am Brunnen? Die sagt dasselbe, ihr habt mit uns keinen Umgang. Alle Fremde, alle Nichtjuden waren Abschaum für die Juden. Sie haben nicht verstanden, warum der Vater sie abgesondert hat. Versteht ihr? Das ist wie wenn ich jetzt zu euch sage, wir mieten jetzt ein Jahr lang uns im Seminarraum ein und wir bleiben alle ein Jahr dort. Ich habe so viel Geld, ihr müsst alle arbeiten, ich bezahle das alles. Und ich bilde euch da aus und ich trainiere euch und nach einem Jahr schicke ich euch raus, die anderen zu trainieren. Ihr sagt aber nach einem Jahr, ey, das war hier alles so knuffig, wir mögen uns alles so sehr, wir gehen nicht mehr raus. Wir haben uns umentschieden, wir bleiben alle da. Das ist aber nicht der Sinn des Seminars, oder? Und so waren die Juden. Die Juden wollten nicht mehr raus zu den anderen, obwohl das Gottes Plan war. Wissen wir das? Ist das passiert? Was passierte nach Pfingsten? Bob, Feuer fiel. Sie wurden mit dem Heiligen Geist getauft. Sie gingen in alle Nationen predigen. Richtig oder falsch? Und hier sagt Jesus, weil ich sage euch, kein Prophet ist willkommen in seinem Vaterland. Aber wahrhaftig, ich sage euch, es waren viele Witwen in Israel zur Zeit Elias. Als der Himmel verschlossen war, 3 Jahre und 6 Monate, ihr wisst, da regnet es nicht mehr, ne? Große Hungersnot. Und eine große Hungersnot herrschte im ganzen Lande und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, als allein zu Sarepta im Gebiet von Sidon zu einer Witwe. Das ist genauso, wenn ich sage, hey, wir haben hier eine Hungersnot gehabt, Gott war bei niemand hier in Deutschland, nur zu so einer Witwe in der Türkei ist er. Witwe in der Türkei, ja. Geht's noch? Ja, die Geschichte ist wahr, die steht im Wort, aber die gefällt keinem. Die lassen wir aus, da lesen wir drüber weg. Und Jesus sagt es hier, sagt ihnen, ja, ich bin heute da, der Sohn Gottes ist heute bei euch, aber ihr wollt mich nicht. Und genauso war es zur Zeit von Elia. Der Heilige Geist sandte ihn nur zu dieser Witwe nach Sidon. Und Vers 27, und viele Aussätzige waren Israel zu der Zeit des Propheten Elisa. Er sagt, viele hatten Not in Israel, aber Gott sandte nur zu Fremden. Heftig, oder? Und keiner von ihnen wurde rein als allein Naaman der Syrer. Und dann freuten sie sich. Und alle, die in der Synagoge waren, wurden vom Zorn erfüllt. Jesus begegnet den Leuten immer so, wie sie ihm begegneten. Ist das nicht interessant? Die Sünder kommen und weinen und sagen, vergib mir meine Schuld. Selbst der am Kreuz. Zwei Mörder mit ihm am Kreuz. Und er sagt, Herr, denk an mich, wenn du in deinem Reich bist. Und er sagt, ich wahrlich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradies sein. Er begegnet Leuten, die Gnade nehmen, gibt er Gnade. Leute, die ihn verurteilen, verurteilt er zurück. Sie ernten eigentlich nur, was sie gesät haben. Und allen der Synagoge wurden von Zorn erfüllt. Gerade eben waren sie noch begeistert von seiner Worte der Gnade. Und dann sagten sie, aber das ist doch nur Josefs Sohn. Sie machten alles mit einem Wort kaputt. Schon mal eine Prophetie empfangen im Geist und dein Herz brennt. Und dann erzählst du es jemandem, der sagt, was du? Du willst eine Firma gründen und dich selbstständig machen? Du kannst ja nicht mal gescheit zusammenrechnen. Das hat Gott nicht gesagt. Wenn Gott dir in der Prophetie sagt, du wirst eine eigene Firma haben, wirst du die haben. Aber wenn du das glaubst und den Zweifel in dein Herz lässt, ist alles vorbei. Nicht Gott hat es weggenommen, sondern du selber. Und sie entscheiden sich hier für die Emotion und nicht für den Geist. Merkt ihr, was hier passiert? Bist du schon mal zornig geworden in manchen Predigten oder irgendwo irgendwas? Ich schon. Und sie waren von Zorn erfüllt, als sie das hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus, führten ihn an den Abhang des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Die wollten ihn sogar umbringen. Aber er ging mitten durch sie hinweg, weil es noch nicht seine Zeit war. Und der Vater wollte, dass er am Kreuz stirbt und nicht den Abhang runterfällt. Ganz einfach. Okay. Haben wir heute was gelernt? Haben wir heute gemerkt, wie der Geist zu uns redet? Haben wir gespürt, dass der Vater gute Dinge mit uns vorhat? Papa, ich danke dir für diese Predigt. Und ich danke dir, dass du jeden Einzelnen, der hier ist und die im Internet zuhören, die CD bekommen, dass ihr Herz erfüllt wird mit der Liebe zu dir. Vater, ich bete, dass wir durchbrechen in die Freiheit des Heiligen Geistes, in die Freiheit, die von dir kommt, die gegründet ist auf Liebe und Beziehung mit dir. Papa, ich bete, dass jede Form des Zornes von uns verschwindet, dass wir Ja sagen zu dir, zu deinen Plänen, dass wir Ja sagen, wenn wir vergeben sollen. Vater, lehre uns, auf die Ampel zu achten, zu schauen, welches Licht brennt gerade, was ist gerade dran. Vater, ich danke dir, dass Essen und Brot nicht unser Leben bestimmt, sondern alles, was von dir kommt, das hält uns am Leben. Vater, ich bete, dass Reichtum und Macht und Ruhm in unserem Herzen keine Chance hat, sondern dass wir uns freuen, wenn wir No-Name sind, aber bekannt bei dir. Vater, ich will lieber ein Held bei dir sein und ein No-Name in dieser Welt wie umgekehrt. Vater, dafür bete ich. Und auch wenn der Teufel uns an einen Punkt führt, wo wir dich herausfordern sollen oder provozieren sollen, wo wir merken, irgendwas Ungutes fühlen wir gerade oder geht gerade ab. Auch Vater, da ist deine Gnade mächtiger als alles andere. Und ich danke dir, dass du uns hilfst in dieser Welt, dass du uns deinen Geist gegeben hast, der uns in dieser Welt führt und leitet, uns stark macht und uns alles überwinden lässt, was in unseren Weg kommt, so wie Jesus. Wir überwinden weit alle Anschläge, alle listigen Anschläge des Teufels, alle Pläne, und alle Hintertürchen, die er irgendwo öffnen will. Danke, Jesus, dass du uns weiser machst als all unsere Feinde. Auch weiser als Satan. Und danke, dass deine Kraft in uns mächtig ist. Deine Kraft ist in den Schwachen mächtig und noch mächtiger in den Starken. Dafür danke ich dir, Jesus, dass wir stark sind in dir, in Christus Jesus, im inwendigen Menschen. Halleluja. Amen.